Hallo, ich bin Maxim. Willkommen zurück zu meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Eigentum. Ich möchte mir überlegen, was Eigentum ist, was uns daran fasziniert, warum Eigentum auch problematisch sein kann und schließlich dann, wie ein guter Umgang mit Eigentum aussehen kann. Ja, wenn man einen deutschen Juristen fragt, was Eigentum ist, dann weiß der natürlich, dass er da einfach in § 903 BGB nachschauen muss. Und dort steht, dass der Eigentümer derjenige ist, der mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen kann. Also praktisch gesprochen bedeutet das, ich darf mit meinen Sachen machen, was ich will und niemand anderes darf etwas mit meinen Sachen machen. Es sei denn natürlich, ich erlaube es ihm. Es geht beim Eigentum also im Rechtlichen hauptsächlich darum, die Beziehung des Eigentümers zu den anderen Menschen, also den Nicht-Eigentümern, zu regeln. Das Eigentum, das ist ja ein Produkt der menschlichen Vorstellung, aber wir haben uns auch recht gut dran gewöhnt, an diese Vorstellung zu glauben. Seit diese Corona-Krise angefangen hat, lese ich gerne Bücher und man könnte die Bücher jetzt natürlich auch irgendwie im iBookstore kaufen und die könnte ich dann auf meinem iPad lesen. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, ab und zu auch was anderes als ein technisches Gerät in den Händen zu halten. Und Bücher, die können auch keine Sachen aktiv machen und einen irgendwie ablenken. Und deshalb mag ich Bücher und deshalb kaufe ich mir auch dann gern mal Bücher. Wenn jetzt jemand anderes zu mir kommt und mir meine Bücher wegnehmen möchte, dann kann ich ihm erklären, dass das mein Eigentum ist und dass er das deshalb nicht tun darf. Die Person wird das dann wahrscheinlich auch einsehen, aber wenn sie es dann trotzdem weiter versucht, mir die Bücher wegzunehmen, dann kann ich mich verteidigen und falls ich überwältigt werde und mir die Bücher weggenommen werden, dann hilft mir der Rechtsstaat, dass ich meine Bücher wiederbekomme und wahrscheinlich wird die Person, die mir die Bücher weggenommen hat, dann auch noch wegen Diebstahl bestraft. Ja, das ist die Beziehung jetzt zu anderen Menschen. Den Büchern hingegen, den muss ich eigentlich nicht erklären, dass sie meine Bücher sind. Also die Bücher, die werden sich relativ wenig für diese Eigentumsverhältnisse interessieren. Das Eigentum, das hat aber neben der rechtlichen Komponente auch noch eine andere, eine psychologische Komponente. Wenn wir Dinge als unser Eigen bezeichnen, dann tun wir das nicht nur, weil wir andere Menschen von der Nutzung ausschließen möchten, sondern auch, weil wir eine besondere Verbindung mit den Gegenständen eingehen möchten. Ich mag meine Bücher und das bedeutet nicht, dass ich andere Menschen von der Nutzung ausschließen will. Ich leihe sie gerne aus, mir ist es ziemlich egal oder man kann wahrscheinlich besser auch sagen, ich freue mich darüber, wenn meine Gegenstände nicht nur von mir benutzt werden, sondern auch von anderen Menschen. Auch wenn es jetzt gerade gar niemanden gibt, der mir meine Bücher wegnehmen will, dann ist mir meine Beziehung zu ihnen doch irgendwie wichtig. Sie bedeuten mir etwas. Richard David Brecht, der bezeichnet das Eigentum in diesem Sinne als die Liebe zu den Dingen, die uns gehören. Wenn wir Eigentum an Dingen erwerben, dann verfolgen wir damit ja ganz verschiedene Ziele. Klar, wir erwerben natürlich so Dinge wie Nahrung und Werkzeuge, weil sie zum Überleben notwendig sind, weil wir sie schlicht brauchen. Wobei es fängt ja auch schon bei Nahrung an, dass das dann oft nicht mehr notwendig ist, sondern eher ein Genussmittel. Und ich glaube, wir besitzen viele Sachen jetzt nicht nur, weil sie nützlich sind, sondern auch, weil wir von den Gegenständen erwarten, dass sie uns glücklich machen. Oft erfüllen die Gegenstände, die wir besitzen, auch eine Identifikationsfunktion. Wenn wir beispielsweise jetzt an die Kleidung denken. Wir wählen unsere Kleidung ja nicht nur danach aus, ob die Kleidung funktional ist und ob sie uns jetzt beispielsweise vor Kälte schützt. Also wir wollen mit unserer Kleidung ja auch etwas ausdrücken. Etwa, dass wir Wert auf Äußeres legen, dass wir wissen, was angesagt ist. Oder auch jetzt, dass wir uns nicht für Mode interessieren und unseren individuellen Stil entwickelt haben. Ich habe einen Strafrechtsprofessor, der gerne mal mit einem Hoodie in den Vorlesungsraum kommt und dann mit diesem Hoodie seine Vorlesung hält. Und damit setzt er natürlich ein Statement. Also wahrscheinlich will er sich gegen das Establishment auflehnen und zeigen, dass er nicht bereit ist, in dem Pool der Anzug- und Krawattenträger mitzuschwimmen. Und selbst wenn jemand seine Kleidung nach rein funktionalen Kriterien auswählt, dann transportiert er damit ja auch eine Message. Und zum Beispiel, dass ihm so oberflächliche Dinge wie Kleidung egal sind oder dass er Wichtigeres zu tun hat, als sich damit zu beschäftigen, was er anziehen soll. Das trifft jetzt natürlich nicht nur auf Kleidung zu, sondern auch auf andere Gebrauchsgegenstände wie Fahrräder, Autos, Kaffeemaschinen oder Smartphones. Die alle können auch eine Identifikationsfunktion erfüllen. Über unser Eigentum kommunizieren wir mit anderen Menschen und genauso wichtig ist, dass wir mit der Auswahl unserer Gegenstände uns selbst von unserer Identität überzeugen. Auch unsere Zuneigung zu anderen Menschen, die drücken wir ja gerne dadurch aus, dass wir ihnen Gegenstände schenken. Man kann diesen Materialismus jetzt natürlich kritisieren und sagen, dass wir unsere Zuneigung lieber anders ausdrücken sollten und dass wir uns lieber anders definierten sollten als durch die Gegenstände, die wir besitzen. Jean-Jacques Rousseau, der geht noch viel weiter. Für ihn ist das Eigentum der Grund, warum der eigentlich von Natur aus gute Mensch böse geworden ist. Rousseau sagt jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn Menschen Eigentum etwa an Essen oder Werkzeugen haben. Das Problem begann für ihn, als Menschen nicht nur den Anspruch auf eine Ernte, sondern auch auf das Land erhoben haben. Als einige Menschen gesagt haben, dass das ihnen ein Stück Land gehört und dass andere Menschen das dann akzeptiert haben und es ihnen auch gleich getan haben. Und nach einer Weile war dann das Land, das sich die Menschen als Jäger und Sammler noch geteilt haben, von den Menschen beansprucht. Und es war dann auch irgendwann kein begehrtes Land mehr übrig. Und das hat zu einer gesellschaftlichen Spaltung geführt, einer Spaltung zwischen den Menschen, die Land hatten, und den Menschen, die kein Land hatten. Die Menschen ohne Land, denen blieb dann nichts anderes übrig, als für die Menschen mit Land zu arbeiten. Dieser Vorgang habe so Rousseau zu Neid geführt und dazu, dass die Menschen immer mehr Land wollten. Problematisch sind nicht die biologischen Unterschiede, die uns Menschen einzigartig machen, sondern die durch das Eigentum künstlich geschaffenen Ungleichheiten. Während Jäger und Sammler sich bei Konflikten einfach aus dem Weg gehen konnten, mussten die Menschen mit Landeigentum natürlich um ihr Land kämpfen. Das Landeigentum hat also nach Rousseaus Ansicht zu Neid, Missgunst und Konkurrenzkampf geführt. Unser Rechtssystem, das hilft uns jetzt natürlich mit diesem Kampf, um das Eigentum zu vermeiden oder zumindest mal zu zivilisieren. Das staatliche Gewaltmonopol, das verhindert, dass wir uns ständig die Köpfe einschlagen, weil wir uns nicht einig sind, wem etwas gehört. Und speziell für das Landeigentum gibt es ganz besondere Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass immer klar ist, wer der Eigentümer von einem Stück Land ist. Man kann beispielsweise ein Haus oder einen Acker nicht erfolgreich übereignen, ohne den neuen Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Rousseau kritisiert freilich, dass es bei dem Eigentumsschutz eigentlich gar nicht mehr um den Menschen geht, sondern nur noch darum, die Erhaltung von Eigentum sicherzustellen. Und dadurch wird dann ja auch ein gewisser Status zementiert. Diese Fokussierung auf das Landeigentum, die man bei Rousseau sieht, die lässt sich, denke ich, damit erklären, dass er in einer feudalistisch geprägten Gesellschaft lebte. Also der Landbesitz war damals das entscheidende Kriterium für die Organisation von Macht und von der Gesellschaft. Heute würde man sich vielleicht nicht mehr so sehr auf den Landbesitz fokussieren, sondern mehr auf Produktionsanlagen oder auch einfach auf die Anhäufung von Kapital. Ob Rousseau damit recht hat, dass der Mensch eigentlich gut ist, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Episode nochmal. Wir können aber mal festhalten, dass das Eigentum das Problem mit sich bringt, dass es Menschen künstlich ungleich macht und dass das zu Neid und auch zu Konflikten führen kann. Es gibt heute ja viele Kinder, die sagen, dass sie reich werden möchten, wenn sie einmal groß sind. Und ja, wahrscheinlich habe ich sowas auch irgendwann mal gesagt. Das ist ja auch ganz logisch, weil in unserer Gesellschaft der materielle Reichtum mal als erstrebenswert dargestellt wird. Reichtum hat aber ein strukturelles Problem. Machen wir dazu ein kleines Beispiel. Wir würden ja sagen, dass Menschen, die 1 Million Euro haben, reich sind. Wenn wir jetzt aber jeden Menschen 1 Million Euro überweisen würden und danach die Menschen fragen, ob sie jetzt der Meinung sind, dass sie reich sind, dann würden sie wahrscheinlich Nein sagen und darauf verweisen, dass ja auch alle anderen 1 Million Euro haben. Reichtum wird man also nicht dadurch, dass man viel hat, sondern dadurch, dass andere arm sind. Reichtum ist immer relativ, er entsteht erst im Vergleich zu anderen Menschen, die weniger haben. Das Schlimme am Reichtum ist jetzt, dass es nicht nur die Menschen, die ihn erreichen, nicht glücklich macht, sondern zudem die Armen unglücklich machen kann. Jetzt nicht nur deshalb, weil Arme weniger haben, sondern auch dadurch, weil sie sich mit den Reichen vergleichen und ihnen auch noch erzählt wird, dass jeder reich werden kann. Objektiv gesehen geht es einem deutschen Hartz-IV-Empfänger jetzt im weltweiten Vergleich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich verhungert er nicht und wahrscheinlich erfriert er auch nicht und er hat auch Zugang zu medizinischer Versorgung. Er wird sich aber wahrscheinlich nicht mit den rund 763 Millionen Indern vergleichen, die im Jahr 2011 von unter 3,20 Dollar am Tag leben mussten, sondern mit der deutschen Mittel- und Oberschicht. Auch deshalb, weil ihm erzählt wird, dass jeder reich werden kann, wenn er sich nur mal richtig anstrengt. Die rund 763 Millionen Inder wieder, die ja von 3,20 Dollar am Tag leben mussten, die vergleichen sich wahrscheinlich mit der nationalen Oberschicht oder den Europäern und überlegen sich nicht, ob es den Menschen in der Vergangenheit vielleicht irgendwann einmal schlechter ging. Im Vergleich zu den Deutschen können die Inder beispielsweise feststellen, dass die Kindersterblichkeit 2016 in Indien etwa 11-mal so hoch war wie in Deutschland. Dass die Kindersterblichkeit in Indien heute nur noch knapp ein Drittel der Kindersterblichkeit beträgt, die es in Indien im Jahr 1990 gab, das wird dann die Inder wohl kaum daran hindern, das als ungerecht zu empfinden. Gegen die Fokussierung auf diesen Unterschied in der Kindersterblichkeit oder auch gegen die Ungleichverteilung von Eigentum, da kann man natürlich einwenden, dass der technische Fortschritt ja immerhin dazu führt, dass es den Menschen insgesamt heute viel besser geht. Es ist ganz klar, dass der Rückgang der Kindersterblichkeit eine großartige Entwicklung ist. Der technische Fortschritt hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass unser Leben heute oft angenehmer und unbeschwerlicher ist. Ob die Entwicklung, dass wir immer mehr Gegenstände besitzen, die unser Leben einfacher machen sollen, nun aber wirklich dazu führt, dass wir auch glücklicher werden, das kann man hingegen durchaus bezweifeln. Wir freuen uns zwar kurz über neue Gegenstände und neue technische Entwicklungen und auch über die Erleichterung, die damit einhergeht. Wir gewöhnen uns dann aber auch sehr schnell daran. Und bald glauben wir, dass wir ohne diese Gegenstände gar nicht mehr leben können. Dazu kommt natürlich wieder der Aspekt des Vergleichens. Wir vergleichen uns nicht mit der Vergangenheit, in der wir die Gegenstände noch nicht hatten, sondern mit anderen Menschen, die vielleicht ein noch besseres oder ein noch neueres Modell haben. Und dieser Vergleich, der kann uns wieder unglücklich machen. In unserer Konsumgesellschaft führt das Eigentum und die Bedeutung, die wir ihm beimessen, immer mehr zu einer Entfremdung. Wenn wir uns immer stärker durch die Gegenstände definieren, die wir besitzen, dann verlieren wir mehr und mehr den Bezug zu uns selbst. Wir kaufen heute auch nicht mehr nur Gegenstände, mit denen wir eine Liebesbeziehung eingehen möchten, wie sie für Brecht ja charakteristisch für das Eigentum wäre. Oft kaufen wir auch Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und manchmal nur mit dem Ziel, um andere Menschen zu beeindrucken. Wir haben in der letzten Episode gesehen, dass es für das Bruttoinlandsprodukt natürlich ganz super ist, wenn wir ständig neue Dinge kaufen. Die Frage ist aber, was das mit uns selbst macht. Wenn wir uns für etwas belohnen möchten, dann ist es ja nicht unüblich, dass wir uns eben ein Geschenk machen und etwas kaufen. Und im Moment des Kaufs, da schüttet unser Körper tatsächlich auch ein paar Glückshormone aus. Dieser Effekt ist aber leider extrem kurzlebig und oft dann auch schon wieder verflogen, wenn wir den Laden verlassen. Trotzdem trichtert uns die Werbeindustrie der Wohlstandsgesellschaft ein, dass wir immer mehr Produkte kaufen sollen, am besten ja auch ein neues Handy jedes Jahr. Das Handy, das letztes Jahr noch als Krönung der Innovation angepriesen wurde, das ist heute schon veraltet und auch bald dann nicht mehr zu gebrauchen. So häufen wir immer mehr Gegenstände um uns an. Man kann sich ja fragen, warum, und die Antwort ist einfach, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht, weil uns die Werbung und andere Menschen dazu bringen, dass wir dies glauben. Der Minimalismus hingegen, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, der stellt sich nun gegen diesen Konsumismus. Wenn wir viele Dinge besitzen, so der Minimalismus, dann führt das dazu, dass wir zu diesen Gegenständen gar keine echte Beziehung mehr aufbauen können. Unsere meisten Dinge, die liegen dann eigentlich nur noch die ganze Zeit irgendwo rum und nerven uns auch, weil wir keinen Überblick mehr haben und dann machen sie Arbeit, weil wir immer wieder aufräumen müssen. Der Vorschlag ist, dass wir unsere Besitztümer überprüfen sollen, dass wir uns die Frage stellen, macht dieser Gegenstand dich wirklich glücklich? Stellt dieser Gegenstand wirklich einen Mehrwert für dein Leben dar? Und wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten können, dann ist es für uns selbst wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns von den Dingen verabschieden. Vielleicht finden einige der Gegenstände ja sogar einen neuen Eigentümer, der sich daran dann erfreuen kann. Und das wäre dann ja auch für uns wieder schön, wenn wir jemanden glücklich machen können. Mit der Reduzierung auf weniger Gegenstände verspricht der Minimalismus auch eine größere Klarheit. Die Reduzierung gibt uns zudem die Möglichkeit, eine intensivere Beziehung mit unseren Gegenständen einzugehen. Ja, uns nur mit Dingen zu umgeben, die uns wirklich wichtig sind. Wir sollten jetzt aber nicht nur bei uns zu Hause aussortieren, sondern uns auch beim Kauf von neuen Gegenständen die Frage stellen, ob diese Dinge uns wirklich glücklich machen werden. Eine gute Technik ist es beispielsweise, dass wenn man sich etwas kaufen möchte, dass man dann einfach mal eine Woche abwartet und sich nochmal die Frage stellt, ob man wirklich glaubt, dass einen dieser Gegenstand glücklich machen wird. Und oft wird man die Frage dann auch nach einer Woche mit Nein beantworten. Das Schöne am Minimalismus ist natürlich, dass es uns zu einer nachhaltigeren Lebensweise verhilft. Wenn wir deutlich weniger konsumieren, dann senkt das natürlich auch ganz erheblich unseren Ressourcenverbrauch. Auf die Spitze getrieben wird diese Reduzierung von den Frugalisten. Oliver Nölting ist so ein Frugalist und er hat das Ziel, mit 40 Jahren in Rente zu gehen. Um das zu schaffen, legt er seit dem Studium Geld zur Seite und lebt extrem sparsam. Er kauft wenig Dinge. Er betont, dass er sich im Leben aber nichts entgegenlässt. Er konzentriert sich vielmehr auf die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind. Das sind beispielsweise die Freiheit, Zeit mit seiner Familie und das Skateboardfahren. Und damit kommt Oliver Nölting mit recht wenig Geld aus. Minimalisten und Frugalisten sind natürlich eine Katastrophe für das Wirtschaftswachstum und für das Bruttoinlandsprodukt. Aber was man von dem Wirtschaftswachstum und dem BIP zu halten hat, das haben wir ja schon letzte Woche besprochen. Ein ernsteres Problem ist natürlich, dass Frugalisten wahrscheinlich dazu neigen, immer die billigsten Produkte zu kaufen, was jetzt auch nicht immer die Produkte sind, die am nachhaltigsten produziert sind. Aber gut, die Idee des nachhaltigen Minimalismus, die finde ich schon ziemlich überzeugend. Auch wenn ich selbst jetzt noch weit davon entfernt bin, ein perfekter Minimalist zu sein, ja, falls es sowas überhaupt gibt. Ich kaufe mir beispielsweise gern Technik und ich merke dann zwar auch, oder ich habe das auch schon gemerkt, bevor ich irgendwas vom Minimalismus gehört habe, dass mich der Kauf nicht glücklich gemacht hat und ich nach dem Kauf eher so eine Leere gespürt habe. Und auch die Bücher, von denen ich am Anfang der Episode gesprochen habe, die könnte ich mir ja eigentlich einfach ausleihen und dann lesen. Das Schwachsinnigste ist aber sicher, dass ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt habe, später einen Tesla zu kaufen. Ein Tesla, das ist natürlich ein teures Auto und es wäre viel vernünftiger, gar kein Auto zu haben, sondern weiterhin fleißig Fahrrad zu fahren oder die Bahn zu nehmen. Und wenn ich dann doch mal ein Auto brauche, dann gibt es ja auch Carsharing. Naja, vielleicht siegt da ja irgendwann noch die Vernunft in mir. In diesem Podcast-Projekt, da möchte ich eine Utopie beschreiben. Es ist jetzt aber wahrscheinlich ziemlich unsinnig, sich Gedanken darüber zu machen, die Uhr zurückzudrehen und es irgendwie zurück in einen Rousseauschen Urzustand zu schaffen. Wir können schon allein aus praktischen Gründen nicht wieder Jäger und Sammler werden und wir können auch nicht verhindern, dass das Eigentum in der Welt ist und dass es eine wichtige Rolle spielt. Wir können aber einen reflektierteren Umgang mit dem Eigentum pflegen. Wir können versuchen, Werbung zu ignorieren. Wir können aufhören, nach Reichtum zu streben oder uns mit Menschen zu vergleichen, die mehr besitzen als wir. Wir können die künstliche Ungleichheit auf politischer Ebene durch staatliche Umverteilung begegnen und im Privaten können wir der Entfremdung begegnen, indem wir dem Eigentum keine zu große Bedeutung beimessen. Und wenn wir uns auf wenige Gegenstände beschränken, die uns wirklich einen Mehrwert bringen, dann leben wir nicht nur nachhaltiger, sondern wahrscheinlich auch glücklicher. Und damit genug für heute. Wenn ihr die Idee des Minimalismus interessant findet, könnt ihr euch die Netflix-Dokumentation Minimalism anschauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Dann wird es um unser Menschenbild gehen. Wenn ihr möchtet, bis nächsten Samstag.